Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor von Arnold Lohaus und Marc Vierhaus. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 11 – Emotion. Dieses Kapitel wird sich mit der Frage beschäftigen, was Emotionen eigentlich sind und welche theoretischen Ansätze in der Emotionsforschung entwickelt wurden. Darüber hinaus wird die Frage zu beantworten sein, was sich im Bereich der Emotionen eigentlich entwickelt. Zentral ist hierbei zunächst die Entwicklung positiver, negativer und selbstbewusster Emotionen. Ab welchem Alter treten zentrale Emotionen wie Freude oder Angst auf? Welche Bedeutung kann einem Lächeln bei Kindern unterschiedlichen Alters zugeschrieben werden? Der sich daran anschließende Abschnitt befasst sich mit der Entwicklung der Emotionsregulation und den hierbei wichtigen Entwicklungsfaktoren, deren Einfluss durch zahlreiche Studien über das Kindes- und Jugendalter untermauert werden konnte. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels geht schließlich der Frage nach, wie sich das Wissen um Emotionen im Laufe der Kindheit entwickelt. Abschnitt 11.1 – Ansätze in der Emotionsforschung. Nach Holodinsky 2006 existieren zumindest drei theoretische Ansätze in der Emotionsforschung. Der strukturalistische Ansatz, der funktionalistische Ansatz und der soziokulturelle Ansatz. Strukturalistischer Ansatz. Der strukturalistische Ansatz konzentriert sich auf die Frage, anhand welcher Indikatoren eine Emotion zweifelsfrei von anderen psychischen Phänomenen differenziert werden kann und wie verschiedene Emotionen voneinander unterschieden werden können. Es geht Vertretern dieser Forschungsrichtung, zum Beispiel Izzard 1991, um die Identifikation von Basisemotionen, von denen sie annehmen, dass sie universell und angeboren sind und dass sie mit einem spezifischen subjektiven Erleben, dem Gefühl, typischen physiologischen Reaktionen und abgrenzbaren Mustern des Ausdrucksverhaltens in Beziehung stehen. Beispiele für ein Ausdrucksverhalten bei den Emotionen Freude und Angst im Kindesalter finden sich im gedruckten Lehrbuch in Abbildung 11.1. Der strukturalistische Ansatz geht weiterhin davon aus, dass sich aus der Mischung der 8 Basisemotionen Furcht, Wut, Freude, Trauer, Vertrauen, Ekel, Überraschung und Neugierde das gesamte Spektrum des emotionalen Erlebens abbilden lässt. Beispiel: Heute sind Oma und Opa zu Besuch gekommen, um den gerade einmal 8 Wochen alten Enkel Philipp zu besuchen. Als es klingelt, ist die gesamte Familie Dries, Vater Bernd, Mutter Edith und der 5-jährige Bruder Jonas, natürlich in heller Aufregung. Noch ehe die Großeltern die Mäntel abgelegt haben, zückt Opa Heinz seine Kamera und fragt: Wo ist denn unser Kleiner? Jonas springt aufgeregt vor ihm auf und ab und ruft: Hier, hier bin ich! Aber der Opa lächelt ihn an und geht an ihm vorbei, in die Stube, wo seine Tochter Edith mit dem kleinen Philipp auf dem Arm steht. Jonas läuft in sein Zimmer und holt seine neue Eisenbahn, während Opa die ersten Fotos macht. »Jetzt sieh doch mal«, sagt Oma Lotte, »schau doch, wie er mich anlacht. Kennst du die Oma? Ja, kennst du die Oma schon?« Philipp strahlt über das ganze Gesicht. »Sieh mal meine neue Eisenbahn«, ruft Jonas laut. »Brüll doch nicht so, Jonas«, sagt Vater Bernd und streichelt Jonas über den Kopf. Unbeeindruckt davon, dass seine Oma inzwischen seinen kleinen Bruder auf dem Arm trägt, zerrt er an ihr, sodass sie erschrickt. »Das darfst du nicht tun, Jonas, mich so zu erschrecken. Der Philipp fällt doch runter.« Jonas verzieht das Gesicht, wirft seine Lok gegen den Wohnzimmerschrank und rennt in sein Zimmer. Beispiel Ende. Es hat sich gezeigt, dass es äußerst schwierig ist, notwendige Kriterien empirisch zu ermitteln, die hinreichend sind, um eine diskrete Emotion zweifelsfrei diagnostizieren zu können. siehe dazu Russell 1994, so lassen sich verschiedene Emotionen häufig weder physiologisch noch auf der Handlungsebene voneinander unterscheiden. Das gerade genannte Beispiel lässt an vielen Stellen darauf schließen, dass Personen Freude erleben. Jonas springt vor seinem Großvater auf und ab. Ein ausdrucksbezogener Indikator für den emotionalen Zustand der Freude? Sicherlich. Aber kann man auch ein ähnliches Erleben von Freude beim Großvater vermuten, der Jonas anlächelt, während er sich seinem neuen Enkelkind zuwendet? Gerade das Lächeln ist als ein unsicherer Indikator für das Erleben von Freude zu werten, da dieses in sozialen Interaktionen auch als Mittel der Täuschung anderer verwendet wird. Mehr dazu im nächsten Abschnitt. Philipp lächelt seine Oma an. Und selbstverständlich tut er dies nicht, weil sie für ihn eine vertraute Person ist. Schließlich besucht sie ihren Enkel das erste Mal. Dennoch befindet sich dieser, wie im folgenden Abschnitt näher ausgeführt wird, in einem Alter, in dem das an Menschen gerichtete soziale Lächeln entsteht. Funktionalistischer Ansatz. Historisch gesehen resultiert der funktionalistische Ansatz aus den Schwierigkeiten, die der strukturalistische Ansatz mit der empirischen Absicherung hatte. Die Analyse emotionaler Zustände wird in diesem Ansatz um die Funktion von Emotionen erweitert. Diese besteht darin, eine Handlungsbereitschaft zu ändern, um individuelle Motive zu befriedigen oder Ziele zu verfolgen. Damit wird die historische Sichtweise überwunden, die Emotionen, Kognitionen und Verhalten als grundsätzlich verschiedene Konzepte betrachtet. Es werden drei Komponenten postuliert, die in einem Prozess miteinander in Beziehung stehen, der in der Regel sehr schnell und von daher nur selten bewusst abläuft. Die Bewertung, Appraisal, eines bestimmten Umweltreizes als Motiv oder Ziel relevant, löst die eigentliche Emotion aus, die sich als veränderte Handlungsbereitschaft, Action Readiness, niederschlägt, die wiederum mit Handlungskonsequenzen verbunden ist. Entscheidend ist, dass die Qualität der jeweiligen Emotion unmittelbar von den individuellen Bewertungen der situativen Merkmale abhängig ist. Nach Lazarus 1991 geht das Erleben von Ärger beispielsweise auf die Wahrnehmung einer Barriere zurück, die das Individuum an der Zielerreichung hindert. In dem gerade genannten Beispiel erscheint es plausibel anzunehmen, dass Jonas Ärger erlebt, weil ihm nicht die Aufmerksamkeit zuteil wird, die er gerne hätte. Als Konsequenz müssen die Erwachsenen erleben, dass die Spielzeuglok gegen die Wohnzimmerwand geworfen wird. Auch Jonas Vater ärgert sich über das als unangemessen laut bewertete Reden seines Sohnes. Er wählt jedoch eine andere Strategie, um sein Ziel zu erreichen. Er streichelt seinem Sohn über den Kopf. Diese Form des Umgangs mit Emotionen macht auf einen weiteren Schwerpunkt des funktionalistischen Ansatzes aufmerksam, der im dritten Abschnitt dieses Kapitels näher ausgeführt wird: die Entwicklung der Emotionsregulation. Mit zunehmendem Alter ist es Kindern möglich, die unmittelbar aktivierten Handlungsbereitschaften von den tatsächlichen Handlungen abzukoppeln. Es gelingt Kindern zunehmend, Einfluss auf die eigenen Emotionen auszuüben und angemessene Strategien zur Bewältigung von Emotionen zu entwickeln. Unberücksichtigt bleibt in diesem Ansatz hingegen, dass die Entwicklung des skizzierten Systems aus Bewertungen, Handlungsbereitschaften und Handlungskonsequenzen in hohem Maße durch das soziale Umfeld des Individuums beeinflusst ist. Soziokultureller Ansatz. Diesen letztgenannten Aspekt macht nun der soziokulturelle Ansatz zum Schwerpunkt, indem er davon ausgeht, dass Emotionen und ihre Regulation erst durch das soziale Miteinander, die Summe der zwischenmenschlichen Interaktionen, konstruiert werden. Die Sozialisation des Menschen wird somit als der entscheidende Entwicklungsmechanismus aufgefasst. Die jeweilige Kultur, in der ein Individuum aufwächst bzw. in die es hineinwächst, ist ein System aus Normen, Einstellungen und Verhaltensweisen, das von Generation zu Generation weitergegeben, aber auch auf diesem Wege modifiziert wird. Das soziale System nimmt zentralen Einfluss auf die erlebten Emotionen und auf die Strategien zur Emotionsregulation. Wie der funktionalistische Ansatz sieht auch der soziokulturelle Ansatz in den Bewertungen von Umweltreizen die Grundlage des emotionalen Erlebens. Darüber hinaus sieht er die Kultur als den Ursprung dieser Bewertungen. Das Erleben von Emotionen geschieht also auf der Grundlage erlernter Interpretationsmuster, die wiederum kulturell geprägt sind. Im Sozialisationsprozess lernt das Kind, Situationstypen mit Emotionen zu assoziieren. Dadurch wird das emotionale Erleben zu einer Reaktion, die sozial vermittelt ist. Körperliche Empfindungen, ein zentraler Bestandteil und das determinierende Moment im strukturalistischen Ansatz, werden lediglich als mögliche Manifestation von Emotionen gesehen. Catherine Lutz beschäftigte sich als zentrale Vertreterin des soziokulturellen Ansatzes mit dem Vergleich des euroamerikanischen Emotionskonzeptes mit dem anderer Kulturen. In verschiedenen Studien zeigte sich dabei, dass in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Emotionen voneinander unterschieden werden. Hören Sie mehr zum emotionalen Konzept Fargo im folgenden Exkurs. Exkurs. Fargo. In der Alltagssprache der Bewohner des Iffaluk-Atolls, welches nördlich von Papua-Neuguinea gelegen ist, konnte die Forscherin Catherine Lutz 1988 ein zentrales emotionales Konzept identifizieren, welches sich nicht mit prototypischen Emotionsbegriffen der amerikanischen Kultur in Übereinstimmung bringen ließ. Am ehesten ließ sich Fargo, ein Begriff, den Lutz für diese Emotion einführte, mit einer Kombination aus den drei englischen Emotionswörtern Mitgefühl, Compassion, Liebe, Love und Trauer, Sadness, beschreiben. Während aber Liebe in der westlichen Kultur stärker mit der emotionalen Verbundenheit bei Paaren assoziiert ist, betont Fargo eher den Fürsorgeaspekt in der Beziehung zwischen Eltern und Kind oder zwischen Häuptling und Volk. Mitgefühl beschränkt sich in der westlichen Kultur darauf, dass sich Personen beispielsweise in problematische Lebenslagen von anderen emotional hineinversetzen. Im Konzept Fargo hingegen wird stärker der Handlungsaspekt, also der Ausdruck von Mitleid durch Hilfeleistungen, Spenden und Gaben, hervorgehoben. Das Gefühl von Trauer, welches beispielsweise durch den Verlust eines geliebten Menschen empfunden wird, beschreibt in der westlichen Kultur Folgen für das eigene Selbst und ein Gefühl der Hilflosigkeit und mangelnden Kontrollierbarkeit. Obwohl in der Ifaluk-Kultur Fargo in derselben Situation erlebt würde, spielen Verluste für das Selbst keine Rolle. Exkurs Ende. Eine Studie von Frieda, Markham, Sato und Wirs 1995 legte außerdem nahe, dass kulturspezifische Emotionen und Emotionsbevorzugungen sowie kulturspezifische Formen von Bewältigungshandlungen existieren. Beispielsweise zeigte sich, dass soziale Ängstlichkeit in der westlichen Kultur mit geringen sozialen Kontakten, Ablehnung durch Gleichaltrige und einem negativen Selbstbild in Verbindung steht. Während entsprechend zu klassifizierende Kinder in der chinesischen Kultur ihre Beziehungen zu anderen positiv bewerten und ein positives Selbstbild entwickelt haben. Die Erklärung hierfür sehen Forscher dieses Ansatzes darin, dass soziale Ängstlichkeit in westlichen Ländern als Problemverhalten angesehen wird, da Selbstsicherheit und Durchsetzungsfähigkeit wertgeschätzt werden. Demgegenüber sind schüchterne Verhaltensweisen in der chinesischen Kultur Indikatoren für Leistungsorientierung und akademischen Erfolg und werden dementsprechend in dieser Kultur weitaus positiver bewertet. Abschnitt 11.2: Entwicklung von Emotionen. Der 5-jährige Jonas erlebt eine Reihe von Emotionen, die sein Bruder Philipp sehr wahrscheinlich noch nicht erlebt. Selbstbewusste Emotionen wie Stolz, Scham oder aber auch Eifersucht, die im Verhalten des Jungen beim Besuch der Großeltern recht deutlich zum Ausdruck kommen, entwickeln sich erst über das Kleinkind- und Vorschulalter hinweg. Sruth 1996 geht sogar davon aus, dass sich so basale negative Emotionen wie Ärger oder Furcht im ersten Lebensjahr aus einem allgemeinen Unbehagen, aus einem Konglomerat von Vorläuferemotionen entwickeln und sich auch erst dann differenzieren lassen. Und wie bereits angedeutet wurde, unterliegt auch die positive Emotion Freude einer besonderen Entwicklung über die ersten beiden Lebensjahre hinweg. Sroof geht, im Sinne des funktionalistischen Ansatzes, davon aus, dass spezifische Regulationsfunktionen, anhand derer diskrete Emotionen voneinander unterschieden werden können, nicht von Geburt an existieren, sondern sich im Laufe der Ontogenese entwickeln. Ein anderer grundlegender Mechanismus, der zur Abgrenzung und Entwicklungsbeschreibung verschiedener Emotionen herangezogen worden ist, ist das Ausdrucksverhalten. Beispielsweise wurde das Weiten oder Verengen der geöffneten Augen, das Heben, Senken oder Zusammenziehen der Augenbrauen oder die Rundung der Lippen in ihren Kombinationen als Indikatoren für ein bestimmtes, distinktes, emotionales Erleben herangezogen. Die Fähigkeit, eindeutige und beobachtbare Zeichen für ein emotionales Erleben für andere zugänglich zu machen und bei anderen erkennen zu können, stellt eine wichtige Grundlage für zwischenmenschliche Kommunikation dar. Daher erfolgt die Beschreibung der Entwicklung der Emotionen Freude, Angst, Ärger und Trauer ausgehend von den Funktionen, die die jeweilige Emotion sowohl für die eigene Person als auch für den Interaktionspartner besitzt. Positive Emotionen. Das Erleben von Freude zeigt sich in Situationen, in denen Vertrautheit oder eine genussvolle Stimulation vorliegt. Freude regt das Individuum dazu an, die momentane Aktivität fortzuführen und fördert die soziale Beziehung zum jeweiligen Interaktionspartner. Aus evolutionspsychologischer Sicht ist es nicht verwunderlich, dass Säuglinge schon kurz nach der Geburt lächeln, da dies den Aufbau bzw. die Initiierung einer Bindung zur Bezugsperson unterstützt. Allerdings lässt sich dieses Lächeln anfangs auch durch nicht-soziale Reize auslösen und es ist nicht auf spezifische Personen bezogen. Deshalb wird es nicht-soziales Lächeln genannt. Man muss daher davon ausgehen, dass dieses erste Lächeln im Wesentlichen auf biologische Prozesse und Reflexe zurückzuführen ist. Siehe Wolf 1987. Dies ändert sich aber sehr bald. Bereits ab der 6. bis 10. Lebenswoche tritt das Anlächeln von interessanten Objekten in den Hintergrund. Stattdessen bilden Säuglinge nun eine deutliche Präferenz für das menschliche Gesicht aus, welches nun angelächelt wird. Siehe dazu Ellsworth, Moore und Heinz 1993. Dieses ausdrücklich an Menschen gerichtete Lächeln wird als soziales Lächeln bezeichnet. Es beinhaltet auch das regelmäßige Zurücklächeln als Reaktion auf das Lächeln einer anderen Person, die dem Säugling in diesem Altersabschnitt allerdings nicht vertraut sein muss. Im Gegenteil zeigen Säuglinge in dieser Zeit die Bereitschaft, mit jeder Person des sozialen Umfeldes eine Beziehung einzugehen. Die unterschiedlichen spezifischen Reaktionen dieser Personen führen in der Folge dann zu einer Differenzierung des Interaktionsverhaltens, die besonders deutlich mit etwa 7 bis 8 Monaten zutage tritt. In diesem Altersbereich konzentriert sich das selektive, soziale Lächeln auf die Interaktionen mit vertrauten Personen. Interaktionen mit fremden Personen führen in diesem Alter sogar häufig zu Beunruhigung und stark negativen Emotionen. Die Interaktion mit ihrer sozialen Umwelt stellt für Säuglinge eine wichtige Quelle für das Erleben von Freude dar. Neben sozialen Interaktionen erweisen sich aber auch schon bei etwa 2 Monate alten Säuglingen andere Situationen als Anlässe für ein Erleben von Freude. Dies hängt mit der Ausbildung von Erwartungen zusammen, die aufgrund eines rudimentären Verständnisses einer Ziel-Mittel-Relation entstehen. Damit ist gemeint, dass Säuglinge bestimmte eigene Verhaltensweisen mit bestimmten Effekten gedanklich verknüpfen. Der Aufbau dieses Verständnisses führt dazu, dass Säuglinge ab diesem Alter Freude empfinden und ausdrücken, wenn sie das Auftreten von Ereignissen in ihrem Umfeld kontrollieren. Dies konnten Lewis, Alessandri und Sullivan 1990 in einem Konditionierungsexperiment zeigen, in dem 2, 4, 6 und 8 Monate alte Säuglinge durch ein Ziehen an einer Schnur Bilder von Babys auf einem Bildschirm erscheinen lassen konnten. Durch den Vergleich einer Experimentalgruppe, in der diese Verbindung zwischen dem eigenen Handeln und der Veränderung in der Umwelt kontingent geschah, das heißt über den gesamten Versuch hinweg bestehen blieb, und einer Gruppe, in der die Verbindung durch den Versuchsleiter unterbrochen wurde, also nicht kontingent war, konnten die Autoren zeigen, dass die Ursache für das Erleben bzw. das Ausdrücken von Freude das Bewusstsein der eigenen Urheberschaft war. Die voranschreitende kognitive Entwicklung des Kindes führt schließlich dazu, dass Kinder gegen Ende des ersten und vor allem während des zweiten Lebensjahres zunehmend Freude erleben, wenn sie durch ihr eigenes Handeln andere zum Lachen bringen. Dieses Bedürfnis, mit Eltern oder anderen vertrauten Personen auf diese Art einen Austausch positiver Affekte zu vollziehen, bleibt auch weiterhin erhalten. Doch selbst wenn Kinder in ein und derselben Situation ein äußerlich gleiches Verhalten an den Tag legen, kann man bei näherer Betrachtung feststellen, dass sich der tatsächliche Anlass für ein Erleben von Freude aufgrund der kognitiven Entwicklung deutlich unterscheiden kann. Dies soll an dem folgenden Beispiel in Anlehnung an Selman 1980 illustriert werden. Beispiel: Der fünfjährige Tom und sein kleinerer Bruder Jan, 3 Jahre, teilen sich ein Doppelbett. Eines Abends, nachdem das Licht gelöscht ist, warten beide Kinder wie üblich auf den Gute-Nacht-Kuss der Eltern. Tom schlägt vor, heimlich die Betten zu tauschen, und als die nichtsahnenden Eltern das Zimmer betreten, hören sie 2 hysterisch kichernde Kinder unter ihren Bettdecken. Als die Eltern dann noch die Kinder mit dem Namen des jeweils anderen beim Zurückziehen der Decke ansprechen, ist die Freude riesig. Auch wenn die Situation für alle Beteiligten ein freudiges Erlebnis darstellt, kann man davon ausgehen, dass unterschiedliche Aspekte der Interaktionssequenz für die Beteiligten den Anlass zur Freude darstellen. Der 3-jährige Jan lacht mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil die Eltern die Namen der Kinder verwechselt haben. Ob dies mit Absicht der Eltern geschah oder nicht, spielt für Jan keine Rolle. Man kann davon ausgehen, dass 3-Jährige aufgrund der kognitiven Entwicklung in der Regel nicht in der Lage sind, das Geschehene aus einer anderen als ihrer eigenen Perspektive zu betrachten. Für Tom hingegen wäre es enttäuschend gewesen, wenn er, aufgrund des Verhaltens der Eltern, den Verdacht gehabt hätte, dass diese nicht wirklich hereingelegt worden wären. Für ihn ist das Witzige an dieser Situation, dass er die Eltern getäuscht hat. Beispiel Ende. Negative Emotionen. Wie bereits vorhin beschrieben wurde, gingen viele Emotionsforscher davon aus, dass Säuglinge zunächst nur undifferenzierte Lust-Unlust-Zustände erleben, aus denen sich die sogenannten Basisemotionen erst entwickeln. Empirisch ist es nur teilweise gelungen, bereits bei 2 Monate alten Säuglingen negative Emotionen wie Wut und Traurigkeit von Unbehagen, Schmerz anhand der Gesichtsausdrücke relativ eindeutig abzugrenzen. Siehe Izard und Malatesta 1987. Angst. Das Erleben von Angst zeigt sich in Situationen, in denen das Individuum mit einer Gefahr bzw. einer Bedrohung konfrontiert wird. Ein Angsterleben unterstützt die Identifikation einer solchen Bedrohung und fördert Flucht- und Vermeidungstendenzen, während gleichzeitig einem Interaktionspartner das Eintreten einer Notlage vermittelt wird, die, von fremder Seite wahrgenommen, ein Hilfeverhalten begünstigen kann. Aus evolutionspsychologischer Sicht ist es sinnvoll anzunehmen, dass das Erleben von Angst beim Säugling früh und zuverlässig von Seiten der Betreuungspersonen wahrgenommen werden kann. Andererseits mag es aus Sicht der Eltern unbedeutend sein, ob ihr Kind Angst, Wut oder einfach nur ein allgemeines Unbehagen erlebt, da es vor allem darauf ankommt, zu erkennen, dass es dem eigenen Kind nicht gut geht. Es hat sich gezeigt, dass es bis zu einem Alter von etwa 7 Monaten sehr schwierig ist, ein Angsterleben von anderen negativen emotionalen Zuständen anhand von körperlichen oder physiologischen Indikatoren empirisch zu unterscheiden. Erste eindeutige Indikatoren für das Erleben von Angst zeigen sich bei der Angst vor Fremden, dem sogenannten Fremdeln, sowie der Trennungsangst, auch 8-Monats-Angst genannt. Dies geht einher mit dem Entstehen einer ausgeprägten Bindung, einer Phase, in der Kinder aktiv Kontakt zu ihrer Bezugsperson suchen und laut protestieren, wenn diese weggehen will oder sie mit einer fremden Person alleingelassen werden. Bestimmte Charakteristika der fremden Person haben darüber hinaus einen verstärkenden Einfluss auf den Ausdruck von Angst, wie zum Beispiel das Alter. Erwachsene lösen stärker Angst aus als Kinder. Das Geschlecht, Männer stärker als Frauen. Die Haarfarbe, dunkel stärker als hell, sowie der Gesichtsausdruck, neutral stärker als lächelnd. Mit 10 bis 12 Monaten ist diese Reaktion auf Fremde bei fast allen Säuglingen zu beobachten. Zum Ende des ersten Lebensjahres beziehen Kinder auch Kontextinformationen ein, die dann die Angstreaktion beeinflussen. Einjährige wurden beispielsweise mit einem attraktiven Spielzeug auf die bereits in Kapitel 7 erwähnte visuelle Klippe gelockt. Ob die Kinder sich tatsächlich über die Klippe hin zu der dort wartenden Mutter und dem Spielzeug wagten, hing deutlich von dem Gesichtsausdruck ab, den die Mutter zeigte. Etwa 75% der Kinder gingen das Wagnis tatsächlich ein, wenn die Mutter ihr Kind anlächelte, während sich kein einziges Kind auf den Abgrund traute, wenn die Mutter sich ängstlich zeigte. Die aktive Suche des Kindes nach affektiven Informationen bei anderen bezeichnet man als soziales Referenzieren. Der Emotionsausdruck der Bezugsperson hilft dem Kind also bei der Bewertung einer unsicheren Situation und des Gefahrenpotenzials. Nach Angaben von Stern 1992 ist es sogar so, dass Kinder in diesem Alter zunehmend eine Affektabstimmung mit ihren Bezugspersonen erwarten. Viele Eltern von 2- bis 4-jährigen Kindern klagen, dass ihre Kinder in der Nacht wach werden, weinen und rufen oder ins elterliche Bett wollen, weil sie Angst vor Tieren oder Gespenstern unter ihrem Bett oder in ihren Schränken haben. Die kognitive Entwicklung erlaubt es Kindern in diesem Alter, nicht vorhandene Objekte zu imaginieren und auf Vorstellungen zurückzugreifen, die sie allerdings gleichzeitig für äußerst real halten. Diese mangelnde Fähigkeit, Fantasie und Realität zu trennen, wird erst mit dem Erreichen des konkret operatorischen Stadiums mit etwa 5 bis 7 Jahren überwunden. Auf emotionaler Ebene zeigt sich dies in der zunehmenden Angst vor realen Gefahrensituationen, zum Beispiel vor Unfällen, Verletzungen, Feuer oder Naturkatastrophen. Mit dem Eintritt in die Schule basiert der Selbstwert des Kindes in stark erhöhtem Maße auf schulischen Leistungen und, vor allem ab der Adoleszenz, zunehmend auch auf der Anerkennung der eigenen Person durch Gleichaltrige. Dementsprechend können Untersuchungen, zum Beispiel von King 1993, eine Zunahme an Bewertungs- und sozialen Ängsten belegen. Obwohl Angstreaktionen in Situationen, in denen Leistungs- oder soziale Bewertungen für das Selbst eine Rolle spielen, durchaus dienlich sein können, um Entwicklungsaufgaben zu meistern, können sie, vor allem wenn sie unverhältnismäßig auftreten, langfristige Folgen haben und Risikofaktoren für die Entstehung psychischer Störungen darstellen. Ärger. Im Rahmen der bereits angesprochenen Studie von Lewis et al. 1990 zeigte sich, dass vor allem die Gruppe von 4- bis 8-monatigen Kindern, die das Erscheinen von Babyfotos auf dem Bildschirm nicht steuern konnten, mehr Ärger ausdrückten als die Kinder der anderen Gruppe, die das Erscheinen der Babyfotos steuern konnte. Das Erleben von Ärger zeigt sich in Situationen, in denen das Individuum darin gehindert wird, ein Ziel zu erreichen. Ein Ärgererleben aktiviert den Organismus, damit die Barrieren und Quellen der Zielfrustration beseitigt werden können und warnt andere vor einem möglichen Angriff. Erst wenn, wie in dem beschriebenen Experiment, eine Ziel-Mittel-Relation und damit eine Möglichkeit erkannt wird, durch eigenes Handeln das Ziel zu erreichen, ist es, aus funktionalistischer Sicht, sinnvoll, von einem Ärgererleben zu sprechen. Mit der Zunahme der Fähigkeit, die Umwelt kontrollieren zu können, steigen das Erleben von Ärger und die Häufigkeit von Wutreaktionen, besonders im 2. Lebensjahr, an. Vielfach erleben Eltern Wut- und Trotzverhalten bei Routineversorgungen wie Waschen, Anziehen oder Baden, wenn dem Kind von einem anderen Kind oder einem Elternteil etwas weggenommen wird oder wenn Eltern ohne Aufforderung Hilfe anbieten oder Hilfestellung leisten. Auch die Bandbreite verschiedener aggressiver Handlungen weitet sich rapide aus. finden sich aggressive Verhaltensweisen wie zum Beispiel Schlagen, etwas wegnehmen, Stoßen, Anrempeln oder Beißen im ersten Lebensjahr nicht oder nur selten, so können diese Verhaltensweisen bei Kindern im zweiten Lebensjahr zunehmend häufiger beobachtet werden. Hinzu kommt, dass die in diesem Alter rapide fortschreitende Sprachentwicklung dazu führt, dass auch sprachliche Reaktionen, die auf ein Ärgererleben hinweisen, zunehmend beobachtet werden können. Das Ausmaß an Wutausbrüchen, der offene Ausdruck ärgerlichen Erlebens, nimmt jedoch nach dem zweiten Lebensjahr über das gesamte Vorschulalter hinweg kontinuierlich ab. Welche Entwicklungen können hierfür ursächlich sein? Vor allem scheint es daran zu liegen, dass sich das Repertoire der regulationsbedürftigen Emotionen über das Erleben einer negativen Emotion wie Ärger hinaus auf selbstbewusste Emotionen, zum Beispiel Scham, erweitert. In dem Beispiel, das zu Beginn des Kapitels genannt wurde, verzieht Jonas, als er die Aufmerksamkeit der Großeltern nicht auf sich lenken kann, das Gesicht, wirft seine Lok wütend gegen den Wohnzimmerschrank und rennt in sein Zimmer. Man darf annehmen, dass der Junge ein Bewusstsein über die Regeln und Normen in seiner Familie entwickelt hat und dass er durch sein Verhalten wahrscheinlich den Unmut der anwesenden Erwachsenen hervorruft. Sein Rückzug in sein Zimmer mag also auch dadurch begründet sein, dass er sich schämt und der Aufmerksamkeit der Erwachsenen entziehen will. Für die fortschreitende Entwicklung der Emotionsregulationsfähigkeiten spielt also die Entstehung selbstbewusster Emotionen eine wichtige Rolle. Selbstbewusste Emotionen. Beispiel: Alina ist heute mit ihrer Mutter zu Besuch in der Universität. Sie sind in einen Raum gegangen, in dem eine Frau auf sie gewartet hat. Im Raum gibt es viele Sachen, mit denen man spielen kann. Das macht Alina auch. Schau mal, sagt die Frau und gibt Alina eine wunderschöne Stoffpuppe. Das ist Pet, meine allerliebste Puppe. Und sie zeigt Alina, was man mit der Puppe alles machen kann. Hier, ich gebe dir Pet. Pass gut auf sie auf, ich muss kurz weg und etwas holen. Dann geht die Frau und Alina freut sich, dass sie mit Pet spielen kann. Doch plötzlich fällt Pet ein Bein ab. Alina nimmt das Bein und schaut sich um. Danach versucht sie, das Bein wieder an Pet zu befestigen, aber es klappt nicht. Dann kommt die Frau zurück und Alina will die Frau gar nicht ansehen und geht zu ihrer Mutter. Die Frau schaut auf Pets Bein, das auf dem Boden liegt. Alina möchte auf den Schoß ihrer Mutter. Das ist aber traurig, dass Pet ihr Bein verloren hat. Sie ist doch meine Lieblingspuppe. Alina schaut ihre Mutter an und drängt ihre Mutter, jetzt nach Hause zu gehen. Aber das war nicht deine Schuld, Alina, sagt die Frau. Pets Bein war schon vorher kaputt. Das ist Alina aber egal. Sie steht auf und will jetzt gehen. Beispiel Ende. Das Verhalten Alinas hätte in der Studie von Barrett, Zahnwachsler und Cole 1993 recht eindeutig kodiert werden können. Das Mädchen zögert kurz, als Pet während des Spiels ihr Bein verliert, versucht dann, das Bein wieder an Pet zu befestigen. Als die Versuchsleiterin den Raum wieder betritt, schaut Alina sie nicht an und geht zu ihrer Mutter. Selbst nachdem die Frau ihre Trauer um das abgefallene Bein der Puppe bekundet, macht Alina keine Anstalten, darauf zu reagieren. Schließlich bittet sie ihre Mutter sogar darum zu gehen. Die Forscher interpretierten ein solches Verhalten bei Kindern als deutliche Anzeichen eines Schamerlebens, einer selbstbewussten Emotion. Neben einem Schamerleben kann bei Kindern wie Alina ab der Mitte des zweiten Lebensjahres auch Verlegenheits-, Schuld- und Stolzerleben oder aber auch Eifersucht beobachtet werden. Hören Sie mehr zum Thema Eifersucht im folgenden Exkurs. Exkurs: Eifersucht, eine besondere Emotion? In verschiedenen Studien konnte gezeigt werden, dass ein objektives Selbstbewusstsein frühestens ab der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres zu erwarten ist. Lewis 2007 zufolge bedarf es auch für das Erleben von Eifersucht eines objektiven Selbstbewusstseins, da Eifersucht dadurch charakterisiert ist, dass man sich selbst von anderen getrennt sieht und dass man etwas oder jemanden für sich selbst haben und nicht mit jemand anderem teilen möchte. Wenn also ein 18 Monate alter Junge mit ansieht, wie seine Mutter dem neugeborenen Bruder verhältnismäßig viel Zeit widmet und er dann aggressives Verhalten gegenüber seinem Bruder zeigt, scheint es zunächst plausibel anzunehmen, dass dies auf ein Erleben von Eifersucht zurückzuführen ist. Die Annahme, dass erst ab der Mitte des zweiten Lebensjahres Eifersucht erlebt werden kann, konnte jedoch in mehreren Studien widerlegt werden. Im Gegenteil liefern beispielsweise Hart, Carrington, Tronick und Carroll 2004 in einer experimentellen Studie Hinweise darauf, dass bereits 6 Monate alte Säuglinge Eifersucht erleben. Hierzu baten die Forscher die Mütter, nacheinander in 3 verschiedenen Formen mit ihren Säuglingen zu interagieren. Zunächst spielten die Mütter mit ihren Säuglingen 2 Minuten lang, so wie es die Kinder gewohnt waren, Face-to-Face-Play. Danach folgten jedoch 2 Interaktionsepisoden, die Kinder in diesem Alter möglicherweise beunruhigen. Eine der beiden Episoden sah vor, dass die Mütter ihre Kinder zwar anblicken, dabei aber 2 Minuten lang keinerlei Regung oder Reaktion zeigen. Still Face. Die andere Episode war dazu gedacht, Eifersucht zu evozieren, indem die Mütter wiederum 2 Minuten lang ihr Kind ignorierten und gleichzeitig liebevoll mit einer lebensechten Babypuppe interagierten. Es zeigte sich, dass die Säuglinge in den beiden letzten Episoden in gleichem Maße beunruhigter sind, weniger Ausdruck von Freude und mehr negative Emotionalität als in der Spielsequenz. Allerdings unterschieden sich die Reaktionen in diesen beiden Episoden in hohem Maße bezüglich des Ausdrucks von Trauer, stärker in der Eifersuchtsepisode, und des Aufsuchen-Meiden-Verhaltens gegenüber der Bezugsperson, Aufsuchen in der Eifersuchtsepisode und Meiden in der Still-Face-Episode. Diese affektiv-behaviorale Reaktion ist auch charakteristisch für das Erleben von Eifersucht in späteren Altersgruppen, sodass die Autoren vorschlagen, diese spezifische Emotion nicht als eine selbstbewusste Emotion anzusehen, die eine gewisse kognitive Reife voraussetzen würde, sondern sie in das Temperamentkonstrukt zu integrieren. Mehr dazu im nächsten Abschnitt. Somit würde das Erleben von Eifersucht einer zum Teil angeborenen, stabilen und früh auftretenden emotionalen Reaktionsbereitschaft entsprechen. Exkurs Ende. Lewis und Brooks Gunn 1979 gehen davon aus, dass die wesentliche Voraussetzung für das Erleben dieser Emotionen das Vorhandensein eines objektiven Selbstbewusstseins ist, welches etwa ab der Mitte des zweiten Lebensjahres zu erwarten ist. Die Kinder sind sich dann darüber bewusst, dass sie als Person von anderen Personen getrennt sind und von diesen als Objekt beobachtet und bewertet werden können. Daher zeigen Kinder nun in bestimmten Situationen ein verschämtes Verhalten, typischerweise an einem gesenkten Blick und hängenden Schultern zu beobachten. Kinder erkennen sich bei vorhandenem objektiven Selbstbewusstsein in einem Spiegel und benutzen zunehmend Personalpronomina, ich, du etc. und den eigenen Namen als Selbstreferenz. Eine 2. wichtige Komponente, die beim Auftreten von selbstbewussten Emotionen eine Rolle spielt, ist das Bewusstsein für die Regeln und Normen, die in der jeweiligen Kultur oder Familie gelten. Siehe dazu Lewis 1998. Das Erleben von Scham setzt beispielsweise voraus, dass man sich einer Normverletzung bewusst ist.